Ja. So, ich habe euch alle dabei. Ich sehe euch hier, soweit das Licht es zulässt, und ich sehe euch zu Hause, zumindest mit einem Auge hier auf meinem Handy auch. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber für mich ist jeder Gottesdienst hier wirklich ein Nachhausekommen. Es ist wie, wenn man von einer anstrengenden Arbeitswoche, weißt du, oder einem Arbeitstag so nach Hause kommt. Man lässt all das andere, was so die Woche über, was den Tag über war, erstmal zur Seite. Man legt die Beine hoch, ist im Kreis von Menschen, die einen mögen, genießt vielleicht ein gutes Abendessen und nette Gespräche und einfach das Gefühl, hier bin ich zu Hause. Und so geht's mir hier. Immer wieder. Ja, du bist der Pastor. Nee, nicht deswegen. Überhaupt nicht deswegen. Weil ihr hier seid. Und weil er hier ist. Es ist zu Hause. Und glaubt mir, in der Zeit, die wir gerade haben, Zeitenwende sprechen ja einige von, wer jetzt nicht weiß, wo er auftanken kann, der geht durch harte, harte Zeiten. Ich freue mich immer wieder hierher zu kommen. Hier in eine Atmosphäre der Liebe, der Freundlichkeit, der Nähe Gottes. Wo seine Hilfe nicht weit ist, wo Menschen da sind, die einem auch mal was Gutes zusprechen, die einem nichts Schlechtes unterstellen. Wisst ihr, wie das draußen so gerade, was da so los ist? Kriegt's mit? Es ist nicht schön, es ist nicht schön gerade in Deutschland. Ich halle sehr, kann man den Hall rauskriegen? Oder soll ich ein anderes Mikro nehmen? Ich rede noch ein bisschen weiter, vielleicht klappt's ja dann. Das Thema, finde ich, ist richtig passend gerade. Weil lebensverlängernde Maßnahmen ist ja erstmal ein Begriff aus der Medizin, der nicht positiv besetzt ist. Ich habe ihn bewusst gewählt, um ein bisschen zu, ein bisschen neugierig zu machen, ein bisschen zu provozieren. Weil das Leben, von dem wir hier reden, ist ja was anderes als der physische Leib. Den zu verlängern unter allen Umständen, da bin ich überhaupt kein Fan von. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich gehen soll, dann gehe ich. Aber das Leben, was in diesem Leib wohnt, mein eigentliches Ich, mein Geist, das Leben, was ich in Christus haben kann, das möchte ich nicht nur verlängern, das möchte ich ausbauen. Von der Qualität her, wisst ihr, das Leben ist ewig, natürlich, aber da ist noch so viel, was wir alle entdecken können im Wort und was wir uns oft selbst rauben durch unsere eigenen Worte, durch unsere eigenen Gedanken, denen wir zu viel anhängen oder durch falsche Leute, denen wir zuhören und so weiter, die uns dann Freude und Frieden rauben. Und das ist der Grundpuls von Leben, von echtem Leben, was erstrebenswert ist. Das letzte Mal habe ich ja angefangen, ich kam nicht so weit, aber ich möchte kurz eine Wiederholung machen. Es geht ja um 12 Schritte, wir kamen, glaube ich, bis zu Schritt 2. Wie auch immer, wir haben uns angeschaut, es gibt einmal 3 grundsätzliche Bereiche, wo wir Leben verlängern oder erweitern, vergrößern, verbessern können. Das ist einmal der körperliche Bereich und den haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Körperliche Maßnahmen, da wurden wir ja praktisch. Wir haben uns den seelischen Bereich noch nicht angeguckt, da gucken wir heute rein und dann irgendwann auch mal in den geistlichen. Aber da reden wir ja ohnehin ständig drüber. Nur hier wollen wir dann noch ein bisschen eindeutig sein. So, wir haben das letzte Mal festgestellt, dass wir Geist sind, eine Seele haben und in einem Körper leben. Das ist tatsächlich auch die medizinische Definition von Leben. So habe ich es damals in meiner Zeit bei der Krankenkasse gelernt. Tatsächlich Definition, Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Und wir haben uns darüber unterhalten, über die körperlichen Maßnahmen, die wir tun können. Das wiederhole ich jetzt nicht alles, das gibt es auch irgendwann ans Handout, aber der erste Teil ist ja online. Ihr könnt euch den so oft anschauen, wie ihr wollt und mitschreiben. Und es lohnt sich tatsächlich, da wirklich reinzugucken, weil wenn ich was beobachte im christlichen Lager, und zwar überall, was zu sehr manchmal sträflich vernachlässigt wird, dann ist das genau dieser Bereich. Leute sind so hochgeistig, manche verbringen jeden Tag 2 Stunden auf den Knien oder mehr noch und machen coole Sachen, aber ihren Körper beachten sie nicht weiter. Und dann werden sie irgendwann krank und dann kommen Fragen, Gott, warum lässt du das zu? Und ich denke immer nur, hallo, wer lässt hier was zu, weißt du? Jemand sagt immer zum Beispiel, unsere Beine. Unser Beinbizeps, glaube ich, ist der stärkste Muskel, den wir haben im Körper. Der ist gemacht worden, damit wir ihn viel bewegen. Wenn du das Ding nicht benutzt, weil du immer nur sitzt oder stehst, ja, das kann nicht gesund sein, das weiß der gesunde Menschenverstand. Das ist wie wenn du einen hochkarätigen Motor hast und den fährst du immer nur einen Kilometer. Das kann nicht gut sein. Das kann für den Motor nicht gut sein. So, deine vor 70, 80 Jahren ging jeder in Deutschland 20 Kilometer im Durchschnitt pro Tag. Jetzt frage ich dich, wie viele Kilometer schaffst du? Ja, im Auto schon, ja, gut, aber zu Fuß. Ja, früher war nicht alles besser, nein. Aber dieser Bereich, glaube ich, da war mehr Gesundheit da als heute. Durch die Verwöhnung, durch so viel gute Technologie, die wir haben, die wir ja nutzen dürfen, aber das Maß ist immer das Entscheidende. So, sich zu bewegen ist eine gute Sache und da haben wir darüber gesprochen, dass du deinen Körper gut verwalten sollst. Wir haben über Alkohol gesprochen, da liegt noch das Pamphlet, wer es noch nicht hat, könnt ihr euch gratis mitnehmen. Warum es für jemanden, der gerne lang und gut leben möchte und auch keinen hässlichen Tod haben möchte, warum es eine richtig gute Idee ist, völlig auf Alkohol zu verzichten. Ja, das, was man in Deutschland nicht laut sagen darf, politisch überhaupt nicht korrekt ist, ich sag's trotzdem. Und ich empfehle euch einfach, beschäftigt euch einmal damit, lest euch das Ding durch und macht dann, was ihr wollt. Aber sagt nie, später nicht, ich hab's nicht gewusst. Wenn dann Dinge kommen, die du nicht willst. Klare Prioritäten zu setzen, auch darüber haben wir gesprochen. Wir haben über Ernährung kurz gesprochen, über Sport, über diese Dinge. Alles, was mit dem Körper halt zu tun hat. Vieles ist wirklich nicht so kompliziert. Das wissen Leute draußen in der Welt genauso oder oft besser als wir. So, wir dürfen durchaus auch von Leuten lernen, die da gut sind. Ja, uns einen Fitnesscoach zu holen oder im Studio zu sein oder Bücher von Leuten zu lesen, die wirklich das leben, das kann hilfreich sein. Sowohl im Ernährungsbereich wie auch im Sportbereich, im Bewegungsbereich und so weiter. So, bis hierhin Wiederholung von letztem Mal. Wir haben noch die Bibelstelle hier auch, was wir tun können und die klaren Prioritäten. Da ging es wirklich darum, dass wir entscheiden, was wichtig ist. Und wichtig und dringend war auch heute ein Wort, heute Morgen, ist nicht dasselbe. Manche Dinge, die dringend sind, muss ich tun, natürlich. Wenn eine Überweisung, was weiß ich, bis morgen fällig ist, dann sollte ich sie besser heute tun. Aber dafür muss ich dann keine 2 Stunden aufwenden. Versteht ihr? Ich mache das, aber dann nehme ich die wichtige, die viele Zeit nehme ich für die Dinge, die wichtig sind. Vielleicht ist das die Beziehung zu meinem Kind oder die Beziehung zu meinem Ehepartner oder zu meinen Eltern oder zum wirklich wichtigen Freund, der mich gerade braucht. Das ist dann wichtig. Und das Wichtige, das darf auch Zeit bekommen. Die Beziehung zu Gott sollte Zeit bekommen. Nun, bevor wir in den seelischen Maßnahmen einsteigen, habe ich ein paar Dinge noch, die ich vorweg schicken möchte. Zum einen, ich möchte aus den Sprüchen etwas lesen, das ist im Sprüche Kapitel 13. Wer das Wort verachtet, der wird zugrunde gehen. Wer aber das Gebot fürchtet, der wird belohnt. Die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Gute Einsicht erwirbt Gunst, aber der Weg der Treulosen ist hart. Der Kluge tut alles mit Vernunft, aber der Tor verbreitet Dummheiten. Ein gottloser Bote stürzt ins Unglück, aber ein treuer Gesandter bringt Heilung. Wer Zucht verwirft, gerät in Armut und Schande. Wer aber auf Zurechtweisung achtet, kommt zu Ehren. Die Befriedigung eines Verlangens tut der Seele wohl, aber vom Bösen zu weichen, ist dem Toren ein Gräuel. So, dieses Sprüche 13, es lohnt sich, das ganze Kapitel zu lesen, auch nochmal Sprüche 15 oder danach kommen noch ein paar interessante Verse. Die könnte man sagen, das ist das Lass dich trainieren Kapitel, Sprüche 13. Da weist uns der Autor darauf hin, wie gut es ist, nicht stolz zu sein und so zu tun, als wüsste man alles. Das ist ja so ein bisschen eine Mentalität, die wir in Deutschland oft haben. Ja, ich kriege das schon alleine hin. Wir Männer sind ja besonders stark. Wir brauchen nicht nach dem Weg fragen. Wir müssen nicht zum Arzt gehen. Wir schaffen das schon. Wir brauchen keine Eheberatung. Wir schaffen das schon. Und das Ende ist oft traurig. Leute sterben vor ihrer Zeit, Ehen scheitern und Leute kommen nicht ans Ziel. Sprüche 13 sagt, wenn du clever bist, gibst du zu, dass du es nicht drauf hast. Gibst du zu, dass du es nicht weißt. Gibst du zu, dass du Hilfe brauchst. Puh. Meinst du das ehrlich, Pastor? Ja. Ich brauche Hilfe. Ich weiß das. Meine Frau weiß das. Meine besten Freunde wissen das. Jetzt wisst ihr das alle. Ich brauche Hilfe. Immer wieder. Meine Familie weiß das. Ich weiß um meine Unkomplettheit und Unperfektionalität. Es ist doch gut, wenn man das einmal gesagt hat. Jetzt ist es raus. Ich muss nicht so tun, als hätte ich es drauf. Ich bin wie ihr auf dem Weg. Und auf dem Weg, deswegen ist es mir so wichtig hier, Gemeinde, auf dem Weg allein zu sein, ist schlimm. Ist richtig schlimm. Ich weiß nicht, jeder hat eine Familie. Ich habe eine Familie, ich habe viele Leute um mich herum. Unser Haus ist oft so voll, auch mit Freunden in der Familie und wie auch immer. Das ist toll, aber nicht jeder hat das. Manch einer ist wirklich alleine. Oder mit einem Ehepartner vielleicht noch und so. Und du weißt genau, was ich meine. Und ich sage, das ist ein Ort, wo wir Familie sind. Sein können. Es ist immer deine Entscheidung, ob du das so willst oder ob du das auf Distanz hältst, kannst du tun. Und ich empfehle dir, genieß die Familie, die du hast. Als ich jünger war, habe ich das nicht verstanden. Mit 30 oder so dachte ich, ich brauche Gemeinde. Gemeinde braucht mich, ich brauche keine Gemeinde. Versteht ihr? Ich gucke das ja hin, ich bin ja einer von denen, der es drauf hat. So dämlich war ich mal. Oh Gott, was werde ich in 20 Jahren über heute sagen? Keine Ahnung. Man ist ja immer, ja, gerade da, wo man steht. Aber ich weiß heute, wie nötig ich es habe, Menschen zu haben um mich herum, die mich mögen, die mich aufbauen. Vor kurzem hatte ich eine Hochzeit. Die wichtigste Hochzeit, die zweitwichtigste meines Lebens. Die zweite Frau meines Lebens hat geheiratet. Meine Tochter. Und das war der Tag, wo es mir so dreckig ging wie Jahre schon nicht mehr. Ich war so krank, ich war so am Boden. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag durchhalte hier. Vielleicht habt ihr gesehen, wie ich hier vorgestolpert bin mit meiner Tochter und ich habe den Schritt nicht mehr halten können. Ich habe auch niemanden von euch gesehen, der hier saß. Ich habe nur Tunnelblick, was irgendwie zu Dennis hin und das schaffen, irgendwie bis zum letzten Moment und dann die Hand übergeben und dann habe ich meinen Job gemacht. Das wollte ich doch richtig machen. Hab doch nur die eine Tochter, die will ich doch richtig sauber übergeben. Hat auch geschafft. Aber wisst ihr, dass ich die Feier durchgehalten habe bis zum Abend, da waren drei Leute schuld. Das erste war meine Frau im Auto auf der Herfahrt, die genau wusste, wie es mir schon seit Tagen ging. Ich habe nur gelegen, ich war flach. Es war kein Corona, es war einfach eine super mega starke Erkältung, die mich platt gemacht hat. Ich habe ein paar Kilos verloren, sieht gut aus jetzt, ne? Aber sie hat auf der Hinfahrt, hat sie mir die Hände aufgelegt und hat gebetet, dass ich den Tag schaffe. Dann habe ich meine Tochter in dem wunderschönen Kleid gesehen, nebenan im Raum hier hinter der letzten Sitzreihe. Und dann hat sie mir die Hände aufgelegt, hat mit mir gebetet. Und das ging alles, hat dazu beigetragen. Und dann war ich auf der Feier selbst. Und da ging es mir auch gerade wieder mal nicht so gut. Und dann kam Susan. Susan kam hinter mich. Lady Susan legt mir die Hände auf und fängt an, für mich zu beten. So, waren drei starke Gebete. Und es ging gut. Ich habe den Abend wirklich bis 12 Uhr durchgehalten. Ich konnte sogar unser Lied singen. Und das waren alles völlige Unmöglichkeiten an dem Morgen des Tages. Warum sage ich das? Weil wir einander brauchen. Wir brauchen den anderen. Und nicht immer nur den wir besonders gerne dann haben. Ne? Manchmal sind es die Leute, wo wir gar nicht dran denken, die uns den größten Segen geben können oder denen wir Segen sein sollen. Also lass dich trainieren. Dieses Kapitel 13 will ich dem voranstellen. Es geht darum, sich guten Rat zu holen. Es geht darum, sich mit weisen Menschen zu umgeben. Versteht ihr? Wir haben als Christen einen Vorteil allen anderen gegenüber. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser gefüllt. Weil wir eine Füllung haben, kennt ihr ungefüllte und gefüllte Donuts. Wir sind sozusagen der gefüllte Donut. In uns ist der Heilige Geist, versteht ihr? Nicht nur unser Geist, der Heilige Geist Gottes. Und der ist sicherlich noch nicht bei jedem so weit wie beim anderen. Das stimmt. Deswegen sage ich, wir sind auf einem Weg und er geht so lange, wie wir atmen können weiter. Aber er ist da. Und wenn wir so einen lichten Moment haben, vielleicht heute Morgen, einige waren hier, das waren lichte Momente. Das sind Momente, wo alles sich verändern kann. Weil der Heilige Geist auf einmal sozusagen von euch innerlich die Mehrheit kriegt. Jetzt folgt ihr ihm wirklich mal nach. Egal, was die Leute denken. Scheißegal. Ich mache das, was richtig ist, Wenn es mich was kostet, kostet es mich was. Wenn Leute mich auslachen, lachen sie mich aus. Wenn sie mich für schwach halten, in Ordnung. Kein Problem. Weil meine Bibel sagt, in den Schwachen ist er stark. Ist eine gute Sache, manchmal zuzugeben, ich bin schwach. Genau, da kommt der Ton dazu. Also es geht darum, sagt diese Bibelstelle, Vernunft aufzubauen, sich korrigieren und zurechtweisen zu lassen. Wann bist du das letzte Mal zu jemandem in deinem Leben gegangen und hast gesagt, bitte weise mich zurecht? Ich hasse Zurechtweisung. Ich kann es nicht leiden, wenn mir irgendjemand irgendwas zu sagen hat. Ich bin Deutscher. Ich sag anderen, wo es lang geht. Aber mir doch bitte niemand. Ich bin Mitte 50, ich weiß, wie das Leben funktioniert. Wisst ihr, das ist so in uns drin, oder? Also in mir auch. Ich mag das auch nicht immer. Bis ich dann wieder über so eine Bibelstelle stolper, wie jetzt die Tage, wo ich das gelesen habe. Oh, du hast so recht. Was heißt denn Zurechtweisung? Es heißt Zurechtweisen. Weisen ist ein altes deutsches Wort. Meine Oma hat es immer gesagt. Weise mir den Weg. Kennt ja heute keiner mehr. Weise mir den Weg. Weisen ist eine Richtung geben. Und Recht ist eine gute Sache, oder? Wenn ich im Recht sein kann, wenn ich da hineinkomme, wo Recht ist, wo es Recht, wo es richtig läuft. Und da ist jemand, der hilft mir, dahin zu kommen, wo es richtig läuft. Das ist Zurechtweisung. Zurechtweisung ist nicht eine Strafe, ist nicht jemand manipuliert mich, ist nicht jemand hat was zu sagen über mich und kann mir sagen, was ich tun soll, überhaupt nicht. Es ist immer ein Angebot. Jede Zurechtweisung ist ein Angebot. Jede Predigt ist eine Zurechtweisung oder steckt sogar mit mehreren Zurechtweisungen voll normalerweise. Und nicht jede trifft auf jeden zu. Wenn es dir geht wie mir, manchmal sitze ich da und denke ich, okay, die ersten drei Punkte habe ich nicht berührt, aber der vierte. Oder das Abschlussgebet. Oh wow, das war's. Deswegen war ich hier. Oder das Wort von Gott am Anfang. Das war's. Da hat Gott mich zurechtgewiesen, hat mir was gezeigt und mir geholfen, dass ich wieder auf den rechten Weg komme. Und nicht so weiterlaufe, wie ich jetzt gelaufen wäre, wo ich irgendwann gegen die Wand gelaufen wäre. Wir übersehen oft, dass diese Worte gar nicht negativ sind. Ich rede nicht von Kritik. Kritik ist für mich ein grundsätzlich negativ belegtes Wort. Dass jemand das nicht unbedingt immer gut mit mir meinen muss. Okay, nicht jeder Kritiker ist ein Fan. Oft ist es eben das Gegenteil. Aber jemand, der dich zurechtweist, weil er dich so lieb hat, dass er dir etwas sagt, was alle wissen, aber dir keiner sagt. Du hast einen Fleck hinten auf der Jacke. Oder du hast einen Mundgeruch. Alle wenden sich von dir ab, aber keiner sagt es dir. Außer der dich liebt. Schon mal darüber nachgedacht? Wenn jemand was sagt, was nicht angenehm ist, und du prüfst es aber im Sinn vom Wort her und stellst fest, es stimmt. Er oder sie hat recht und ich habe nicht recht. Nicht wer das sagt, sondern was gesagt wird, bedenke, sagte der Thomas von Kempten vor vielen, vielen Jahren. Wir fragen zu oft, wer sagt das? Hat er mir was zu sagen? Ist nicht immer der Pastor und versucht mir was zu sagen. Hey, Gott schickt seine Boten. Und ich habe es erlebt, dass es auf die unscheinbarsten waren, die ich mir nicht ausgesucht hätte, durch die Gott mir etwas mitteilen konnte, wenn ich es denn genommen habe. Als Jesus die Jünger ausgesucht hat, habt ihr vielleicht gemerkt, das waren gar nicht so viele Intellektuelle. Die wären wahrscheinlich nicht mehr auf eine Bibelschule angenommen worden. Die meisten waren ganz, ganz einfache Leute. Und man sagen würde, die haben nicht so viel Verstand. Gut, war ein Arzt dabei, aber der Rest, naja. Und was hat Gott mit ihnen gemacht? Wie hat Gott durch diese einfachen Menschen die Welt verändert? Ja, das ist nur so eine Erinnerung. Das ist alles noch Einleitung. Preis sei Gott für Einleitung. Das ist manchmal die wichtigere Predigt. Es geht darum, also Zucht als etwas Positives und Hilfreiches zu erkennen. Es geht darum, nicht das zu tun, was der Seele gerade richtig erscheint, sondern das zu tun, was von Gott her gut und richtig ist. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht vom Unternehmer, Autor, Motivationstrainer. John Ron ist inzwischen auch nicht mehr bei uns. Aber dieser Satz ist wichtig. Er sagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Vielleicht sind es bei dir sechs oder auch nur vier Menschen, wie auch immer. Das ist eine pauschale Aussage, die mag man natürlich differenzieren können. Aber stell dir doch mal die Frage, was sind die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst? Und dann ist es interessant zu sehen, bin ich tatsächlich der Durchschnitt dieser Menschen? Und danach kannst du sagen, okay, das ist fein für mich, das ist fantastisch. Oder du sagst, nee, also eigentlich möchte ich das nicht sein, was diese fünf Leute für mich so verkörpern. Eigentlich möchte ich da nicht drin bleiben, in dieser Form. Richtig? Und das kannst du verändern. Das ist die gute Nachricht. Du kannst die Leute, denen du den meisten Einfluss gibst, austauschen. Und das ist nicht unchristlich. Das heißt ja nicht, dass du jetzt Kontakte abbrechen musst oder sowas. Aber du kannst sehr wohl entscheiden, wie viel Zeit du mit wem verbringst. Es gibt Menschen, die brauchen dich. Für die bist du einer der fünf. Aber das muss nicht unbedingt sein, dass die Person eine von deinen fünf ist, die dich am meisten beeinflusst. Richtig? Ich kann Menschen dienen, aber ich kann mir auch dienen lassen. Ich kann mich mit Leuten umgeben, die da sind, wo ich hin will. wo ich geistlich hin will, als Geschäftsmann, wo du wirtschaftlich hin willst. Whatever. Wo sind die Leute, die den Charakter haben, für den du bekannt sein möchtest? Die die Ehe führen, die Qualität, die du in deiner haben möchtest. Wo die Kinder so sind, wie du deine Kinder später auch haben möchtest. Und so weiter. Weißt du, das ist die Frage, die du dir stellst. Und das kann bedeuten, dass du aktiv auf andere zugehst und kannst sagen, ich möchte mit dir gerne ein bisschen öfters Kontakt haben. Wird das möglich? Und es wird Leute geben, die werden sagen, du, ich kann das nicht leisten. Ich bin schon voll besetzt sozusagen. Das ist auch in Ordnung. Wir haben alle nur dieselbe Zeit zur Verfügung. Aber da wird immer wieder auch einer dabei sein und sagen, ja, können wir probieren. Machen wir, treffen uns jeden Montagabend. Gehen zusammen essen oder gehen mal einen Spaziergang oder was auch immer. Und du holst Leute in deine Umgebung rein, die du da gerne hättest. Aktiv. Das hat was mit unserer Seele zu tun. Weil unsere Seele ist sehr auf Menschen fixiert und ist sehr leicht beeinflussbar durch Menschen. Und das möchte ich auch weiterspinnen. Es geht nicht nur um die physischen Menschen, die wir haben. Heute könnte man sagen, was sind die 5 Serien, die du am meisten im Fernsehen guckst? Oder YouTube oder wo auch immer. Was sind die 5 YouTuber, denen du am meisten zuhörst? Welche Magazine liest du, wenn du noch Papierform hast? Oder welche Bücher liest du am meisten? Welche Gedanken nimmst du auf? Das wird damit was zu tun haben, wer du bist. Ja? Deswegen sagen wir immer hier schon seit 34 Jahren, lies jeden Tag 1, 2, 3, 4 Kapitel in deiner Bibel. Sprich jeden Tag mit Gott im Gebet. Das sind gute Ansätze, sich mit der wichtigsten Persönlichkeit deines ganzen Lebens zu beschäftigen. Und das macht was mit uns. Je näher wir Gott kommen. Ich habe das gehört heute Morgen, das war so eine richtige, ich weiß auch nicht, Deep-Touch-Zeit, so eine tiefe Anrührzeit für einige. Ich habe einige weinen und schluchzen hören, mir ging es nicht viel besser. Es war, der Heilige Geist ist hier, weil er uns lieb hat. Und weil er uns vielleicht zurechtweisen will heute, weil er uns den richtigen Weg weisen will, weil er uns korrigieren möchte, um zu verhindern, dass wir den teuren Preis zahlen, der sonst unweigerlich von uns bezahlt wird. Weil wir bezahlen für alles im Leben, was wir entscheiden. Für die guten Entscheidungen, die göttlichen, zahlt der Herr. Das ist die gute Nachricht. Für unsere eigenen zahlen wir. Der Herr lässt es zu, weil er liebt uns. Er liebt deinen eigenen Willen. Er kommt nicht dazwischen. Er lässt es zu. Ist völlig okay für ihn. Aber wir wissen, es gibt den vollkommenen und es gibt den zugelassenen Willen Gottes. Und je öfter wir im vollkommenen sind, desto besser ist das Leben. Das ist meine Erfahrung. Bin auch nicht immer da, aber das ist mein Ziel. So oft wie möglich. Immer wenn ich irgendwas merke, Herr, zeig mir, wenn ich falsch laufe, damit ich mir den Weg spare. Das sind oft Umwege oder Schleifen. Manchmal so eine Endlosschleife, weil sie in irgendeinem Bereich Gott nicht gehorsam sind und merken, was soll ich, die nie den Zehnten geben und die kommen einfach nicht in wirtschaftliche Prosperität rein. Und fragen sich Gott, warum? Und ich könnte sagen, ja. Die erste haben einige gehört, wenn es richtig gut läuft, das erste, was ich sage, du bist Zehntengeber, gell? Und dann sehe ich immer ein Nicken. Weil denen passieren Dinge, die passieren anderen einfach so nicht. Nicht, weil Gott dich nicht liebt, sondern weil es geistliche Gesetzmäßigkeiten gibt, die hier greifen. Ich glaube, Vater, Mutter, Erde und andere Dinge, das sind, wenn dann, das ist eine gute Sache, sich da von Gott trainieren zu lassen und die richtigen Wege zu zeigen. Okay. Es gibt Leute im Internet, denen solltest du einfach nicht zuhören, so nebenbei bemerkt. Weißt du, denk immer dran, du kennst diese Person nicht. Manchmal laden mich Leute oder uns Leute ein, weil sie unseren Pop gesehen haben oder Talk for Two und dann kommen wir dann in ein völlig fremdes Haus und sie sagen, wow, ey, ihr seid da, ihr seid wirklich da. Ja, wir kennen euch so gut. Nein, aber das Gefühl ist dann da, weil du siehst jemand jede Woche, damals, wo wir noch 6-mal die Woche gesendet haben, das war dann schon, man hat sich verbunden gefühlt. Aber wer kennt dich wirklich? Weißt du, wen kennst du, den du da immer wieder hörst? Selbst wenn das gläubige Leute zu sein scheinen, weißt du, welche Gemeindehintergrund die Person hat, wie ihre Geschichte ist, wofür die wirklich steht, ist sie wirklich eingebunden in eine lokale Gemeinde, all diese Fragen. Ja, passt auf, manche reden durchaus gute Sätze, aber wenn du das Leben dir tiefer anschaust, und das passt, so habe ich immer wieder die Gelegenheit, leider auch von Leuten Dinge zu erfahren, die ihr nicht wisst und die ich auch euch nicht sagen werde, weil ich rede nicht negativ über Menschen, aber grundsätzlich die Warnung einfach, achtet gut darauf, wem ihr im Internet folgt. Nicht alles, was da fromm und auch begeistert und gerade hip ist, ist das, was dein Leben segnen wird. So viel dahin. Und jetzt habe ich noch eine Bibelstelle, die habe ich tatsächlich heute Morgen gelesen. Hebräer 10, Vers 39, habe ich jetzt nicht auf Folie. Der Hebräerbriefschreiber schreibt, wir aber, und ich möchte, dass das für uns alle auch gilt, das wünsche ich mir, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Es geht um die Seele. Es geht nicht darum, dass die Leute jetzt verloren wären. Die Leser waren Christen in dem Fall. Und hier ist ein ganz entscheidendes Wort. Die feige zurückweichen zum Verderben. Das Wort Verderben in dieser Form kommt 20 Mal im Neuen Testament vor. Und du kannst es mit 3, 4 verschiedenen Worten übersetzen. Und es geht nur, glaube ich, 2 Mal um verloren, um ewige Verlorenheit. Meistens bedeutet das Wort, am besten ausgedrückt würde ich sagen, vermüllen, verschwenden. Verschwenden. Niemand von uns ist daran interessiert, Lebensmittel zu verschwenden, richtig? Wir wollen auch nicht unsere Kraft verschwenden, unsere Zeit verschwenden. Aber genau das ist eine der Hauptstrategien unseres Gegners. Wenn er es schon nicht schafft, dich wieder vom Glauben wegzubringen, dann doch wenigstens dahin, dass du dein Leben verschwendest. Was heißt das? Du gibst dein Leben aus für Dinge, die deine Seele gern hat. Jedes Jahr ein neues Auto, egal auf Pumpe, aber hey, cool, meine Seele liebt das. Ich kann keinen Zinn geben, ich kann auch sonst nichts mit meinem Geld tun. Ich muss ja das Hobby pflegen oder ein anderes Hobby, was teuer ist. Kann um Geld gehen. Oder ich verbinde mich nicht mit einer Gemeinde. Vielleicht hörst du das jetzt gerade und denkst, ja, ich bin ja immer hier im Christuszentrum im Livestream. Das ist cool, dass du dabei bist, aber das Endziel immer ist, dass du eine lokale Gemeinde findest, wo du dich mit einbringst. Nicht nur, damit du gesegnet bist, sondern weil du bestimmt bist, ein Segen zu sein für andere. Richtig? Man darf Amen sagen in diesem Raum oder auch den Kopf schütteln. Ist in Ordnung. Ich halte das aus. Vermüllen, verschwenden. Das ist das Ziel des Feindes. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, zum Vermüllen. Wir lassen uns nicht beschäftigen mit den Dingen dieser Welt, die uns aufreiben. Weißt du, in der Pandemie sind einige Netflix-süchtig geworden. Neuer Begriff. Die suchten sich durch eine Serie nach dem anderen durch. Nicht wie wir früher das gemacht haben, so jeden Freitag kommen neue Teile. Nein, 5 Staffeln am Stück, am Wochenende bin ich fertig. Und am nächsten Wochenende, nächsten 5 Staffeln neue Serie. Und kann man machen. Ist ja auch nicht Sünde, grundsätzlich das mal zu machen. Wir haben auch mal so einen Herr der Ringe-Tag und sowas, wo man den ganzen Tag tatsächlich vor der Glotze hängt. Aber ey, wenn das jedes Wochenende wäre, das wäre erbärmlich. Das wäre Verschwendung dessen, was Gott mir in meinem Leben gegeben hat. Diese Lebenszeit kommt ja nicht wieder. Wofür ist mein Leben da? Was hat Gott denn mit mir vor? Lass dich nicht verschwenden. Bitte, 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 bitte. Lass das nicht zu. Dein Leben ist zu kostbar. Je älter du wirst, desto mehr weißt du, wie schnell so ein Jahr vorbeigeht. Wie schnell so ein Leben vorbeigeht. Je älter du wirst, desto bei mehr Beerdigungen bist du gewesen, bist hinter Särgen hergelaufen, vielleicht von Leuten, die so alt waren wie du. Und du weißt, wie schnell das gehen kann. In der Ukraine wissen die, wie schnell man heute tot sein kann. Durch Corona wissen junge Leute, wie schnell man todkrank sein kann oder sogar stirbt. Das ist alles auf einmal so schnell möglich. So schnell, wie die neue Netflix-Serie anfängt. Lass dich nicht vermüllen. Pass auf dein Leben auf, du hast nur das eine. So viel zur Einleitung. Jetzt gehen wir in die seelischen Maßnahmen. Und dazu auch noch eine Bibelstelle. Psalm 146, Vers 1. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele! Amen. Melanie hat es ja heute Morgen schon gesagt. Wir befehlen, was unsere Seele tun soll. Oder wir könnten es. Tun es nicht immer, oder? Ich gestatte mir, den Gedanken zu denken oder ihn nicht zu denken. Ja? Ich gestatte mir, die Worte zu machen oder sie nicht zu machen. Die Seele ist der Ort in uns, wo Wille, Verstand und Gefühl leben. Und die Seele ist ja für unsere Emotionen zuständig. Deswegen mögen wir die so gern. Die bescheren uns ja richtig schöne Gefühle. Wenn du verheiratet bist, ey, du brauchst deine Seele. Das ist so schön, mit deinem Partner zusammen zu sein. All die Gefühle, die damit einhergehen. Das ist so ein Geschenk. Die Seele ist wie Geld. Ein wundervoller Diener und ein furchtbarer Herr. Die Seele mir sagt, was richtig und was falsch ist, dann habe ich ein Problem. Viele schreiben das auf Glückwunschkarten, folge deinem Herzen. Und ich sage immer, nein, tu es nicht. Ich habe genug Leute gesehen, die das gemacht haben. Das ging immer schief, jedes Mal. Warum? Weil dein Herz eben nicht beständig ist. Dein Herz ist mit dem, was da hineingefüllt ist, so oder so drauf. Klar, wenn du immer nur im Herrn bist, dann kannst du deinem Herz folgen. Aber mal ehrlich, wer von uns ist das immer nur? Da kommen so viele Einflüsse rein. Manchmal richtig biestische Gedanken. Hast du schon so biestische Gedanken über deinen Nachbar gehabt? Oder über irgendjemanden, Eifersucht, Neid? So die Dinge, die wir als Christen ja nicht mehr haben sollten, aber trotzdem manchmal noch nach uns greifen. Ja, wir wollen ja realistisch bleiben. Wir leben immer noch in dieser gefallenen Welt. Und da haben immer noch mit Einflüssen zu tun, die uns einfach erreichen. Wir leben nicht als Eremit irgendwo auf der Alm und wir und unsere Schafe und Heidi und das geht schon. Nee, das ist nicht so. Unser Geist, das an dem Kreis vorhin in der Mitte war, sollte die anderen Dinge lenken. Dann läuft's gut. Vor allem, wenn unser Geist mit dem Geist Gottes gefüllt ist, dann ist es perfekt. Dann können wir Dinge tun und dann auch Dinge fühlen, die richtig gut sind. Wo uns andere drum beneiden, die andere überhaupt nicht nachvollziehen können. Wir werden dann als Menschen wahrgenommen, die von einem stabilen inneren Wertesystem geleitet werden und nicht von einer sich ja ständig wechselnden Gefühlswelt. Jeder weiß das, Kollegen oder der Chef, wie ist er heute Morgen drauf? Oh, furchtbar. Wie schlimm, oder? Nun, ich weiß, ich kann meinem Chef das jetzt nicht sagen, manche haben das in der Ehe. Oh, du kannst das Papa jetzt nicht sagen, der ist ganz, ganz krummelig drauf. Das ist so schade. Oder? Wenn eine Frau sich überlegen muss, wenn sie ihrem Mann irgendwas was Schwieriges mitteilt, weil er Angst haben muss, wie er reagiert, weil er ja gerade jetzt so schlecht drauf ist. Das ist seelisch gesteuert. Ja, bist du nicht schlecht drauf? Doch. Aber immer nur kurz. Weil entweder ich merke es rechtzeitig und sage meiner Seele, was sie zu tun hat, oder meine Frau. Sie merkt es immer. Und die sagt mir das. Du kummelst jetzt hier rum. Du meckerst dauernd über alles. Oh, du hast recht, vergib mir. Und dann kann ich Veränderungen einbringen, richtig? Aber ich muss mich zurechtweisen lassen. Wehe, wenn du das nicht schaffst, dich zurechtweisen zu lassen. Dann wirst du nämlich weiter krummeln. Und du wirst Leute wegkrummeln aus deiner Nähe. Weil wer will mit einem Krummler zu tun haben? Mit einem, der immer nur, nee, braucht kein Mensch. Okay, der dritte Punkt. Wir kommen jetzt zum ersten Punkt für heute. Wobei wir da eigentlich sogar schon was zu gesagt haben. Flo, haben wir dann ja auch noch Zeit. Sei treu im Umgang mit Geld ist der erste Punkt, der mit der Seele zu tun hat. Ja, wieso denn mit der Seele? Ist das nicht die Priorität? Ja, das spielt schon ein bisschen auch mit unserer Körperlibertät mit rein, aber das ist schon eine sehr, sehr stark seelische Sache, weil Geld ist stark mit Emotionen verbunden. Denn Geld steht für mich ja immer für den Gegenwert, den ich da haben könnte für. Das neue Auto, das neue Haus, das neue Kleid, die neue Frau. Na, das nicht, aber Geld, ne, für einige ist das tatsächlich auch ein Mittel für sowas, aber wie ich sagte, Geld ist ein wunderbarer Diener, aber ein furchtbarer Herr. Geld ist ein Instrument, ein Mittel zum Zweck. Es ist aber auch ein Indikator für meinen Charakter. Guck dir an, wo ich mein Geld für ausgebe und du weißt, was mir wichtig ist. Es sei denn, du lebst gerade so am Existenzminimum und kriegst gerade Geld für Wohnung und Kleidung und Essen. Das kann ich da nichts zu sagen, aber alles, was du über hast, kaufst du dafür eine DVD oder ein Netflix-Abo, oder gehst ins Kino oder pflegst ein Hobby damit oder kaufst dir Lego-Steine oder was auch immer, zeig mir, wo dein Geld hingeht, ich zeig dir, wer du bist. Richtig? Richtig. Und nicht alles ist schlecht, um Gottes Willen. Wir dürfen uns schöne Dinge leisten. Jesus hat es ja gesagt, von Gott will, dass es uns gut geht. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Dafür kenne ich ihn zu lange. Und habe auch zu viel gesehen, sowohl in unserer Gemeinde wie auch woanders. Wie Gott mit seinen Kindern umgeht, die treu zu ihm sind. Es ist fantastisch. Es ist einfach einzigartig. Und ich sage damit nicht, du kannst dir Gottes Gunst kaufen. Das verwechseln manche Leute ein bisschen. Aber Gottes Gesetzmäßigkeiten laufen immer gleich ab. Das ist dann schon so ein bisschen wie ein Automat und doch nicht. Weil jeder ja andere Dinge braucht. Wenn ich sage, wenn du den Zehnten und Opfer gibst, wird Gott dir das geben, was du brauchst? Gibt es Prediger, die sagen, ja, dann gibt er dir Geld. Das stimmt auch. Aber das Wichtigere ist, er gibt auch Dinge, die ich mit Geld nicht kaufen kann. In meinem Leben hat er mir mein Leben mehrfach gerettet. Ich nehme das in direkten Zusammenhang. Weil Gott sagt, zu den Treuen bin ich treu. Treu heißt vertrauenswürdig. Gehe ich mit seinem Geld vertrauenswürdig um, Malachi 3, oder betrüge ich ihn damit? Da gibt es ja wirklich, also der Zehnte ist vielleicht das meist angegriffene an Bibellehre, was ich so höre, gerade in der charismatischen Bewegung. Da gibt es Leute, die schreiben Bücher gegen den Zehnten. Da denke ich, habt ihr sie noch all? Ohne den Zehnten wäre ich nie da, wo ich heute bin. In keinerlei Hinsicht. Ich wäre wahrscheinlich lange tot, lange geschieden und keine Ahnung, was für ein Arsch ich gewonnen wäre. Nur wegen Geld? Nein! Wegen der Treue zu Gott. Der Zehnte ist doch ein Bundeszeichen. Ich zeige doch meinem Gott damit, wer ich bin und wer er für mich ist. Es ist ja keine Verpflichtung. Genauso wenig, wie ich Vater und Mutter ehren muss. Ich kann ihnen fluchen, werde aber wahrscheinlich dann einen ekligen Tod sterben. Weil das eine Gesetzmäßigkeit ist. Ja, wird dir nicht durch einen neuen Bund aufgehoben. Nein! Der neue Bund ist die Erfüllung des alten Bundes. Hier gibt es so viel Missverständnis und auch so viel Irrlehre, auch im Internet gerade drüber, dass es mich manchmal wirklich traurig macht. Denn was tut der Feind? Er verschwendet das Leben von Christen. Denn wenn ich meinen Zehnten nicht Gott gebe, gebe ich es woanders hin. Gott sagt, dann bin ich nicht vertrauenswürdig, er gibt mir also nicht das wahre Gut. Das wahre Gut sind Menschen. Wie soll ich mit Menschen treu sein, sagt Gott, wenn du mit dem ungerechten Gut, mit Geld schon nicht treu bist? Und versteht ihr den Zusammenhang? Der Teufel weiß diese Dinge. Der weiß ganz genau, vielleicht sind es bei dir 10 Euro, 10, um die es geht. Weißt du, wer weiß die 10 Euro, wenn ich segnen oder verfluchen, je nachdem, was du damit machst. Und nicht, weil Gott dich bestrafen will, überhaupt nicht. Gott liebt dich, Gott steht daneben und denkt, du hast das Wort, lies das Wort. Jesus hat gesagt, du sollst dieses tun und jenes nicht lassen, du sollst den Zehnten geben, hat er gesagt. Das war Jesus. Mach mal ein bisschen weg erklären, weil, ja, ist ja nur Alttestament. Leute, der alttestamentliche Segen ist im neuen Bund übernommen worden. Versteht ihr? Und die Gesetzmäßigkeiten auch. Nur der Fluch ist weggetan worden. Das hat aber was mit ewigem Tod zu tun und diesen Dingen. Das ist eine andere Nummer, als zu sagen, ja, deswegen kann ich mir alles leisten. Paulus sagt, es ist uns alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Warum? Weil wir für alles einen Preis zahlen, was wir tun. Für die guten Dinge wie für die schlechten Dinge. Als Christ bist du Verwalter und nicht Besitzer. Das ist eine Grundlehre von Jesus. Alles, was wir haben, gehört uns nicht. Weißt du, warum du ganz sicher sein kannst, dass das stimmt? Weil du nichts davon mitnehmen kannst. Es ist alles nur geliehen. Deine Ehe ist geliehen. Deine Kinder sind geliehen. All dein Geld, all dein Haus oder was auch immer du besitzt, es ist geliehen. Es ist geliehen auf Zeit. Auf Lebenszeit. Deswegen möchte ich ja, dass wir alle möglichst ein langes, gesundes Leben haben, damit wir diese Dinge genießen können. Und doch wissen wir, dass nach diesem Leben im Himmel alles viel besser sein wird als hier. Ich verstehe das nicht, aber das steht im Wort sehr, sehr klar drin. Weil ich weiß, wer der Architekt meines Hauses oder meiner Wohnung sein wird. Jesus hat gesagt, ich gehe und baue euch Wohnung. Er hat einen guten Geschmack, wisst ihr. Er ist der beste Baumeister. Er hat das Universum gebaut. Wenn er mir eine Wohnung baut oder ein Haus, mache ich mir keine Sorgen, dass das nicht mithalten kann mit dem, was ich hier auf der Erde haben kann. Da bin ich sehr naiv, gebe ich zu. Ich muss das nicht alles verstehen. Ich muss sein Wort verstehen. Ich muss sein Wort glauben. Ich lese euch die Bibelstelle noch vor, Vollständigkeitshalber. Malachi 3, Vers 10. Bringt den Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Der Zehnte war immer im Fokus des Feindes. Seit ich Christ bin, ist diese Lehre immer wieder umstritten und wird angezweifelt in der Regel von Leuten, die den Zehnten nicht geben oder die den Zehnten in ein Waisenhaus geben oder zu Maria Brean schicken oder keine Ahnung, zu irgendjemandem, was ja gut ist, schickt den Leuten Geld, das ist fantastisch. Aber nicht den Zehnten. Das Zehnte kommt ins Vorratshaus und zwar in die Gemeinde, wo du dazugehörst. Und lieber Internetzuschauer, wenn das hier nicht die Gemeinde ist, zu der du gehörst, gib bitte den Zehnten nicht zu uns. Sei denn, du hast noch keine Gemeinde und bekommst hier deine geistige Nahrung her, dann ist das eine Übergangslösung. Aber ansonsten, bitte sei treu, da wo du dazugehörst, wo deine lokale Gemeinde ist, da gehört dein Zehnten hin. Amen. Hier darfst du gerne ein Opfer geben. Das ist darüber hinaus. Opfer heißt, über den Zehnten hinaus etwas zu geben. Wir geben auch Opfer in andere Dienste rein. Natürlich, klar, regelmäßig, auch schon viele Jahre. Aber der Zehnte hierher. Und wisst ihr, warum ich darüber rede? Obwohl ich der Pastor bin und ja von dem Zehnten bezahlt werde. Weil ich der Erste war. Der Erste in dieser Gemeinde, der den Zehnten gegeben hat. Und ich mache es jetzt seit 34 Jahren. Deswegen kann ich auch darüber reden, auch wenn mein Gehalt natürlich da rauskommt. Aber ich weiß, dass es eigentlich woanders herkommt. Und wenn ich sehe, was wir alles schon durch haben, und ich weiß, wir wären lange nicht mehr da, wenn Gott nicht hier wäre. Meine Fähigkeiten wären hier schnell zu Ende gewesen. Er ist der Bauer dieser Gemeinde, er ist der Chef. Ich bin nur Geschäftsstellenleiter. Und dafür bin ich sehr dankbar. Die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und sie finanziert sich gemäß dem Wort Gottes durch den Zehnten all der Menschen, die zu ihr gehören. Gott verbietet uns in seinem Wort das höchste Gut, nämlich Menschen denen anzuvertrauen, die mit dem Zehnten nicht gemäß dem Wort Gottes treu umgehen. Wir erlauben im CCLM grundsätzlich niemandem Menschen zu leiten, der hier ungehorsam ist. Wir prüfen nicht die Höhe, wenn ihr sagt, ich gebe 10 Euro, das ist mein Zehnter, ist das in Ordnung. Wir fragen in der Regel auch nie nach, dass wir sind keine Kontrolleure oder Polizisten, das ist überhaupt nicht unser Denken, überhaupt nicht. Es gibt auch Leute, die geben schon seit Jahren vielleicht keinen Zehnten, keine Ahnung, mag es geben. Interessiert mich nicht, weil sie haben mit ihm ein Problem. Weil wir haben ein Versprechen abgegeben, jedes Gemeindemitglied hat es versprochen, wir halten uns daran. Wer sich nicht daran hält, er ist der Boss, ich bin nur Geschäftsstellenleiter. Ja, alles gut. Ich sage euch das auch nicht, weil wir Geldnot hätten oder sowas. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Und ich möchte, dass es euch gut geht. Weil ich weiß, dass es mir gut geht, weil ich hier treu bin. Das ist der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann. Weil ich habe es nicht drauf. Ich habe vieles überhaupt nicht drauf. Bei er. Und wenn er, und das ist eine Stelle, Philipper 4, Vers 16, glaube ich, dass der Herr all unseren Mangel ausgleicht, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Habt ihr das mal gehört, diese Bibelstelle? Die nehmen viele Christen in den Mund, die sie nicht nehmen dürften. Weil liest den Kontext. Das ist der Philipper 4, ist eine Danksagung für die Spenden, die gerade eingesammelt wurden. Und er spricht, Paulus spricht den Philippern zu, weil ihr spendet, verspreche ich euch eins, der Herr wird euren Mangel ausgleichen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das ist ein direkter Kontext. Das weiß auch nicht jeder. Lies es nach, du wirst es sehen. Es ist der absolute Kontext. Du siehst es zweifelsfrei, es ist ein Spendendankbrief sozusagen. Und er gibt eine Verheißung weiter, die darauf beruht. Und ich freue mich dann immer. Und ich nehme mich sehr oft in meinen Mund. Ich sage, Gott, ich habe gerade hier ein Problem, aber du gleichst jeden Mangel aus. Und das heißt nicht nur finanziell. Ich hatte gerade ein Problem, ein echtes Problem im Finanzamt wegen meinem Business, wegen was, wo ich nicht wusste, wie ich das richtig mache. Und ich war verzweifelt. Das hat mich Wochen wirklich beschäftigt, weil ich kam mir so hilflos vor. Weißt du, wenn du mit dem Finanzamt zu tun hast, du hast nicht so viel Ahnung von dem, wo es darum geht. Ich dachte, wie kriege ich das hier hin? Und ich habe gesagt, Gott, was mache ich? Und er sagte, ruf da an. Und dann kam die Aussage, wir prüfen das nochmal und melden uns dann. Kriegst morgen eine E-Mail? Und kam keine E-Mail. Ja, dann vergingen wieder fast 2 Wochen. Jetzt habe ich die Person getroffen. Zufällig, beim Spazierengehen, gestern. Und ich habe mich getraut. Ich sagte, du bist doch die Person, mit der ich immer beim Finanzamt telefoniert habe, oder? Ja, ich bin das. Ja, du wolltest mir doch da was schreiben. Wissen wir, du, weil das eine jüngere Dame ist. Und sagte, ja, mein Chef hat gesagt, das darf ich nicht schicken aus Gründen. Aber wir haben das dann so und so gemacht, das ist in Ordnung. Wisst ihr, was für ein Kloß mir so vom Herz gefallen ist im Moment? Weil sowas kann dich beschäftigen. Vor allem, wenn du dir hilflos vorkommst, weil du nicht weißt, wie das alles so funktioniert. Ich bin jetzt nicht der große Buchhaltungstyp, aber ich muss halt ein bisschen was machen, auch für mein Business. Und da bin ich nicht wirklich der Beste. Gott hat den Mangel ausgeglichen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und ich war so happy. Das war mehr, als wenn du mir 10.000 Euro überwiesen hättest. Das war diese Nachricht für mich wert. Weißt du? Und das macht er immer und immer und immer wieder. Das hat er mit meinen Büchern gemacht, mit den Veröffentlichungen, wo auch alles anders aussah. Und er hat einen Impuls gegeben, er hat eine Tür aufgemacht. Ich weiß, wir sind Geschäftsleute hier, wenn ich jetzt die Tomes gerade sehe. Ich weiß, wie er wirkt, auch bei euch und bei anderen. Ohne ihn, er gleicht den Mangel aus nach seinem Reichtum und Herrlichkeit. Und deswegen läuft's gut. Deswegen möchte ich euch, dass ihr das wisst. Wir werden auch nochmal bei Geld lernen. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes. Wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen. Da wir von der Opferpredigt behalten, haben das vielleicht einige noch nie gehört. Wie auch immer. Wir werden wieder mal drüber lernen, weil das ist sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend über das, wo wir ankommen. Okay, aber jetzt machen wir Schluss mit Geld. Schaffen wir noch einen Punkt? Ja, ist ein kurzer Punkt. Kurzer, schöner Punkt. Wir sind immer noch im seelischen Bereich und schauen uns jetzt Teil 4 an. Vielleicht gibt es doch 4 Teile oder 5. Ehre Vater und Mutter. Und ich weiß, jeder, der Probleme hat damit, ihr wisst genau, dass das selig ist. Je nachdem, wie dein Vater, wie deine Mutter drauf waren. Vielleicht gab es Missbrauch oder Abwesenheit oder Alkohol oder Scheidung oder hässliche Szenen zu Hause. Und du fragst dich, wieso sollte ich meinen Alten ehren? Oder ist schon gar nicht mehr im Leben? Ja, jetzt sagt gerade eine Person, das ist das Wichtigste, was du heute mitnimmst. Das ist dein Schlüssel. Nimm das und tu's, Ob du danach fühlst oder nicht, tu es mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, ganzer Entscheidung. Und dein Leben wird sich ändern. Unsere Eltern haben unsere Ehre verdient und manchmal auch nicht verdient. Und manchmal verdient und nicht verdient. Das waren gute Sachen, sie haben uns großgezogen, sie haben uns ernährt, sie haben uns Dinge bezahlt, haben uns ausgehalten in der Teenagerzeit und all das. Und dann haben sie vielleicht auch Dinge gemacht, Entscheidungen getroffen, die uns nicht gefallen haben, uns eingeschränkt, uns ungerecht behandelt. Vielleicht gab es sogar Missbrauch, vielleicht haben sie uns geschlagen oder was. Also meine Generation, da ist es noch nicht so unüblich gewesen, dass man auch mal einen Gürtel abbekommen hat oder sowas. Keine Ahnung, was in deiner Kindheit war. Vielleicht kennt ihr den Film Die Hütte oder das Buch. Da gibt es eine der beeindruckendsten Szenen, die ich jemals gesehen habe in einem Film. Man sieht ja am Anfang den missbrauchenden Vater, der furchtbar den kleinen Jungen schlägt und quält für alle Kleinigkeit, die er falsch macht. Und dann begegnet dieser Junge später dem gestorbenen Vater und sieht dessen Geschichte. Und auf einmal ist alles klar. Ist die Hütte. Ich kenne es aus der Hütte. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Film, es kann sein. Aber dieses, auf einmal erkennst du an, oh wow, der hat ja noch schlimmeren Vater gehabt. Das alles kommt ja irgendwo her. Das sehen wir manchmal in unserem eigenen Schmerz, sehen wir nur den Bösen. Und ich will das überhaupt nicht schön machen. Täter und Opfer ist real. Der Vater, der sein Kind hat totgeschlagen, ist der Täter. Ganz egal, was er erlebt hat. Der Punkt ist doch der, dass nur Gott uns hilft, nicht selbst so einer zu werden. Ich erinnere mich an jemanden, der in der Familie groß geworden ist, wo der Vater die Mutter geschlagen hat. Jemand, dem ich mal sehr nahe stand. Und ich habe gelitten und geweint mit dem Mann. Das Ende war, dass er seine eigene Frau auch geschlagen hat. Versteht ihr? Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir richten, kommen wir genau daraus. Weil wir in uns dasselbe tragen, was wir erlebt haben. Ich habe Leute gehört, die haben über Leute gesprochen, die unschön aus der Gemeinde weggegangen sind. Die haben wirklich einen Stab gebrochen. Ich habe das beobachtet. Ich habe dann gesehen, wie diese Leute dann 2 Jahre später genauso aus der Gemeinde gegangen sind. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das hat einen Zusammenhang. Wenn wir uns erdreisten, ganz egal wie was aussieht, zu urteilen, zu verurteilen, dann laufen wir große Gefahr, selbst da zu enden. Jetzt reden Leute über Brian Houston, über Hillsong und zerreißen sich den Mund über Fehler, die da passiert sind, die auch nicht schön zu reden sind, die sind passiert. Bei Bill Hybels damals genauso. Aber ich werde mich hüten, auch nur ein negatives Wort über diese Helden zu sprechen, weil ich kann nur ahnen, wessen die ausgeliefert sind, ihr Leben, was die für einen Dienst haben, was für eine Größe, was die aushalten mussten. Und es ist nicht an mir, jemanden zu verurteilen. Das ist dem Herrn seine Sache. Der Herr sagt, was richtest du einen fremden Knecht? Fremd, weil es ist sein Knecht. Brian Houston ist sein Knecht, ich bin sein Knecht. Du bist sein Knecht. Ja, sollen wir jetzt alles gutheißen? Nein. Und die Frage ist, wo ist dein Einflussbereich? Wo hast du einen Auftrag? Als Pastor muss ich manchmal Dinge beurteilen, wenn Leute mich was fragen. Nicht fördern, aber beurteilen. Muss ich schon eine Stellung nehmen und sagen, das empfehle ich dir nicht. Oder dem zuzuhören empfehle ich dir nicht. Diese Dinge, die kommen schon mal raus, wenn ich Hintergrundinformationen habe. Die gebe ich aber in der Regel nicht weiter. Weil ich will nicht negativ über jemanden reden. Niemals. Das ist meine feste Entscheidung, niemals über irgendjemand irgendwas Negatives zu sagen. Es gelingt mir nicht immer, aber es gelingt mir heute wesentlich besser als vor 10 Jahren. Und ich wachse darin. Und ich merke, wie gut das ist. Ich weiß auch, Leute, die reden negativ über mich. Das kriege ich manchmal mit. Das ist traurig, aber das ist nicht mein Bier. Versteht ihr? Ich muss auf mein Leben aufpassen, auf meinen Charakter, auf das, was ich tue. Ich bin ihm gegenüber verantwortlich für alles, was ich tue, genau wie du auch. Und ich habe mich entschieden zu vertrauen. Auch Leuten, wo andere irgendwas Negatives unterstellen. Und ich unterstelle jedem, auch in unserer Gemeinde, auch wenn da Fehler passieren, immer, dass er oder sie das Beste tun wollte. Auch wenn es anders ausgegangen ist. Und ihr ahnt nicht mal, wie gut ich damit fahre. Ich verliere meinen Frieden nicht, ich verliere meine Freude nicht. Und ich verliere Menschen nicht, die ansonsten vielleicht gehen würden, weil sie Ungerechtigkeit empfinden würden. Das ist so schnell passiert. Du hast zu schnell jemanden ungerecht behandelt, weil du seine Seite nicht kennst. Oder nur irgendwas beobachtest und denkst, ah, wie schlimm. Vorsicht. Aber das geht ja um Vater und Mutter. Und das sind nun mal die Personen, die uns in der Regel am meisten geprägt haben. Und es ist nicht nur deine leiblichen Vater und Mutter. Es geht auch um deine geistlichen Eltern. Und das sage ich nicht, weil Iris und ich das vielleicht sind. Für einige sind wir das sicher. Aber du hast auch andere geistliche Eltern. Ich habe geistliche Eltern wie Siegfried Müller in Karlsruhe. Wie Kenneth E. Hagin, der schon gestorben ist, der mir nur einmal eine E-Mail geschrieben hat. Wie Kenneth Copeland, der wahrscheinlich gar nicht weiß, dass ich existiere. Aber die mein Leben sehr gesegnet haben. Wie Bill Hybels, wie Brian Houston, die ich bis heute ehre und achte. Und für die ich fast jeden Tag bete. Was mir leid tut, wie jemand sein Lebenswerk beendet, das ist nicht richtig. Das ist der Teufel. Der Teufel verschwendet hier gerade Leben und Dienste und löst viel Schaden aus. Das gab es aber schon immer. Als wir zum Glauben gekommen sind, haben wir Jimmy Swaggart bewundert und Jim Baker. Und dann fielen beide im selben Jahr. Beide. Die größten Fernsehprediger ihrer Zeit. Es gab einen riesen Zusammenbruch weltweit unter charismatischen Christen. Vor allem traute man keinem Prediger mehr, keinem Pastor mehr. Wie das jetzt passiert, weißt du, in der katholischen Kirche gab es Missbrauch. Ja, den gab's. Aber deswegen ist nicht jeder katholische Priester ein Monster. Wir haben hier einen bekannten Priester hier, der hat mir gesagt, ich komme in den Raum rein, dann haben die Kinder festgehalten und gesagt, hey, die Kinderfeste, der Pfarrer kommt. Das war jemand, der ist kein Priester, der war Gemeindereferent, aber er leitete eine komplette Kirchengemeinde. Hat 3 Kinder, ist verheiratet, ein ganz anständiger, feiner Mann. Weißt du, und das ist nicht richtig. Das sind geistige Väter. Und der Teufel ist dabei, geistige Vaterschaft zu vermüllen. Überall. Nicht erst seit gestern. Wenn er das nämlich schafft, schneidet er die Söhne von den Vätern ab. Die Töchter von den Vätern. Ich rede jetzt mal von den maskuliner Formen. Es gibt natürlich auch viele Frauen, die geistige Mütter sind und wichtig sind. Aber da müssen wir aufpassen. Achte darauf, wie du über Leute redest, die Gott dir geschenkt hat als geistliche Väter oder Mütter. Das ist nicht selbstverständlich, jemanden zu haben. Ehre und achte. Und geh so mit ihnen um, wie du dir wünschst, dass man mit dir umgeht, wenn du geistiger Vater, geistige Mutter bist. Weil du wirst exakt das erleben. Exakt das. Früher oder später. Das beobachte ich immer und immer wieder. Leute, die uns ehren, weil wir vielleicht die geistige Väter sind, die kriegen Ehre von anderen. Das ist ganz normal. Und man muss nicht mit allem einverstanden sein. Man muss auch nicht alles immer so sehen. Aber achte auf deine Worte. Schweigen ist oft Gold. Ich muss nicht alles kommentieren, was mein geistiger Vater macht. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden gewesen, was Leute gemacht haben, die mich geistig geführt haben. Das ist auch nicht wichtig. Die müssen das mit ihrem Herrn klären, nicht mit mir. Ich bete für sie und ehre sie. Und Nachahmung ist die höchste Form der Bewunderung. Damit schließe ich diesen Teil, aber nicht ohne einzuladen. Ich habe noch gar nicht mehr geguckt, wer ist noch online dazugekommen. Habt ihr mal Hallo geschrieben? Ah ja, doch ein paar, schön. Ja, Bonnie, ich auch. Ich auch. Ja, danke schön. Marion, Volker, Martina, Siggi. Und die Anirock ist dabei, auch wie schön. Ja, wundervoll. Ich möchte einladen, ein Gebet zu sprechen. Ihr wisst, das machen wir in jedem Gottesdienst, weil wir glauben, dass das der wichtigste Teil des Gottesdienstes ist für den, der es braucht. Und steht doch mal zusammen auf, lass es stehen. Wenn du das hier jetzt hörst, online oder offline oder vielleicht erst hinterher, dann möchte ich dich einladen, diesem Jesus zu begegnen. Und zwar nicht als irgendeine fromme Figur oder irgendeine Kirchenmitgliedschaft, sondern als ihm, als dem Herrn und König, der er ist und als dem besten Freund, der er sein will. Und wenn du das möchtest, dann sprich mir ein einfaches Gebet nach und ich verspreche dir, wenn du das von Herzen tust, wird es dein Leben für immer verändern. Sprich mir nach, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich habe Fehler gemacht, Herr. Bitte vergib mir. Jedes einzelne Ding. Ich nehme das jetzt für mich in Anspruch. Und danke, dass du mich reingewaschen hast. Und ich entscheide mich, Herr. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Und das ist das Gebet des Durchbruchs. Das Gebet hat mir mit 20 Jahren mein Leben gerettet. Bis heute. Ist jemand da, der das für sich heute das erste Mal oder wieder ganz neu gebetet hat? Würdet ihr kurz mir das anzeigen? Das wäre ganz freundlich. Auch online gerne. Schreibt doch kurz einen Satz rein. Ich habe es gebetet heute für mich. Sehe hier jetzt niemanden. Aber wenn du es siehst und online sind immer welche, die es tun, jetzt oder später, bitte such dir eine gute Gemeinde. Geh mit Gott da rein. Frag ihn, ist das mein Ort? Schau dir 2, 3 Gemeinden an in deiner Ortschaft, in deiner Nähe und entscheide und bring dich mit ein. Lies jeden Tag in deiner Bibel. Sprich jeden Tag mit Gott. Das sind die wichtigsten Dinge, die du brauchst. Und du wirst sehen, dein Leben wird nie mehr sein wie vorher, sondern besser als je zuvor. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt schon auf den Teil 3.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.